Diese Zahl muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 1,1 Milliarden. 1,1 Milliarden US-Dollar haben Cyberkriminelle im vergangenen Jahr weltweit an Lösegeld erbeutet. Und zwar durch Ransomware, also Verschlüsselungstrojaner. So steht es im aktuellen BSI-Lagebericht. Die Opfer von Ransomware, die sind längst nicht nur Unternehmen, sondern auch Städte und Gemeinden und damit deren Bürgerinnen und Bürger. Wir schauen heute auf Ursachen und mögliche Lösungen. Ich bin Tobias Jobke.
Und ich bin Agnieszka Pawłowska. Die Bundesbehörden sind zentral über die Regierungsnetze abgesichert. Aber die Kommunen, die gestalten ihre IT-Sicherheit unterschiedlich und greifen dabei häufig auch auf IT-Dienstleister zurück. Um dieses Zusammenspiel zu verstehen, haben wir heute zum einen Heino Reinhardts eingeladen. Er ist Chief Information Security Officer von Eschweiler, einer 60.000-Seelen-Stadt in Nordrhein-Westfalen. Hallo Herr Reinhardts.
Hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Und heute ist auch mit dabei Herr Thomas Stasch. Er ist CISO des IT-Sicherheitsdienstleisters Regio IT. Herzlich willkommen, Herr Stasch.
Ja, von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung.
Vielen Dank an Sie, dass Sie zu uns gekommen sind und allen Zuhörern willkommen zur neuen Folge von CyberSnacks, dem Podcast der Allianz für Cybersicherheit. Ja, Herr Reinhardts, Sie sind bei der Stadt Eschweiler. Wie muss man sich denn Ihren Job konkret vorstellen? Also auch in Abgrenzung zu jemandem, der beim IT-Support vielleicht arbeitet. Wo gibt es da Überschneidungen und wo sind die Unterschiede?
Überschneidungen gibt es immer dann, wenn die Technik betroffen ist, gerade wenn so IT-Support, aber der Support ist, glaube ich, genauso abhängig wie ich auch von den Anforderungen, die im Haus gestellt werden und die kommen aus den Fachbereichen. Und das ist also gerade auch meine Hauptaufgabe, die Fachbereiche nochmal zu aktivieren, dass sie halt ihre Anforderungen klären, dass wir nicht nur dann ein Pflichtenheft haben, wenn wir Ausschreibungen machen müssen, sondern im Grunde genommen der IT den Weg vorbereiten, ne, indem sie halt gute, klare Anforderungen seitens des Fachbereichs bekommen, sowohl bei der Auswahl der IT, aber auch bei der Auswahl der Ressourcen und das natürlich in die Finanzplanung mit einbringt, sodass dann auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt werden. Der Digitalpakt für Schulen hat zum Beispiel gezeigt, dass da große Lücken entstanden sind. Wir haben sehr viele Geräte jetzt, aber sehr wenig Personal und Ressourcen, um den Support sicherzustellen. Und das ist auch eine meiner Aufgaben, das nochmal klarzustellen, die Prozesse herauszukitzeln. Gelebt werden sie, aber oftmals sind sie nicht so gut beschrieben. Da müssen wir hin, damit wir halt über diese Prozesssicht dann auch die das Anforderungsmanagement sauber klären und alle mit in die Verantwortung nehmen. Und auch jetzt so ganz konkret kann ich natürlich sagen, Stadt Eschweiler, da sind wir gerade dabei, weil meine Stelle war vorher lange nicht besetzt so. Und eine Informationssicherheitsleitlinie, das ist halt so das Erste, was wir so auf den Weg bringen. Und dann werden wir sukzessive das systematisieren und alle Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen da andocken.
Und Sie sind ja immerhin schon mal bei der Bürgermeisterin angesiedelt, ne? Das ist wahrscheinlich auch nicht längst überall der Fall, oder?
Das ist auch ganz wichtig, finde ich. Das ist generell im Grunde genommen, das gibt es ja auch als Anforderung des BSI, also wenn man die Muster nimmt, dass man dann direkt der Behördenleitung unterstellt ist und weisungsfrei. Aber es ist in der Regel tatsächlich oftmals so, dass man eher aus der IT Leute nimmt, statt aus der Orga. Also es wandelt sich gerade, aber ich finde es halt ganz wichtig, ne, dass man halt nicht sagt, da muss jemand IT-affin sein, sollte man ein bisschen, aber er muss jetzt nicht unbedingt programmieren können, ne, um Informationssicherheit zu betreiben, sondern vielleicht hindert das ja manchmal sogar. Wie gesagt, ich möchte eigentlich, dass die Anforderungen geklärt sind, damit die IT einen guten Job machen kann, indem sie die Maßnahmen, die gefordert sind, dann auch umsetzen können.
Und ergänzend dazu, Herr Stasch, wie kann man sich denn Ihren Arbeitsalltag vorstellen?
Im Wesentlichen fremdgesteuert. Weil eigentlich ist es ja auch meine Aufgabe, eine Regio-IT möglichst sicher zu gestalten. Das heißt, auch unsere Erkennungssysteme und alles, was wir im Bereich der Cyberabwehr haben, auf einen Stand der Technik zu bringen, wovon die Kommunen übrigens meilenweit entfernt sind. Aber dadurch, dass wir täglich auch Angriffe detektieren, kommt es natürlich dazu, dass sich der Arbeitsalltag sehr spontan sehr verändern kann und man dann auf einmal mitten in einem Cybervorfall ist, wo man sich dann mit Ermittlungsbehörden oder anderen staatlichen Organisationen auseinandersetzen muss. Von daher versuche ich immer, verschiedene Hüte zu tragen und auch verschiedene Aufgaben unter eine Kappe zu bringen, insbesondere die Sensibilisierung der Kommunen und die auch mal in diese Richtung zu drücken, aber auch unsere eigene IT innerhalb der Regio-IT möglichst auf einen aktuellen Stand zu kriegen, um damit ein möglichst geringes Gefährdungspotenzial zu haben.
Fangen wir mal mit Ihnen an, Herr Reinartz. Worin liegen denn Ihrer Ansicht nach die Hauptprobleme der Kommunen? Warum sind die so verwundbar für Cyberangriffe?
Zum einen, weil Kommunen eine hohe Aufgabenvielfalt haben. Wir haben sehr viele Prozesse, die parallel auch laufen. Und letztendlich muss man immer sagen, wir haben oftmals wirklich fehlende Ressourcen. Es liegt nicht oft am Willen der Mitarbeitenden, aber die Rahmenbedingungen, organisatorische und finanzielle Ressourcen sind schon sehr knapp.
Herr Stasch, Sie haben uns im Vorfeld verraten, dass Regio IT der größte kommunale IT-Dienstleister Nordrhein-Westfalen ist. Sie betreuen rund 100 Kommunen von der SAP-Großlösung bis hin zum Austausch der IT-Peripherie. Teilen Sie diese Analyse von Herrn Reinartz?
Definitiv. Wir kriegen das ja regelmäßig mit bei unseren Besuchen in den Kommunalverwaltungen. Da sehen wir ganz oft, dass es dort insbesondere auch an Fachspezialisten im Bereich der Informationssicherheit fehlt und natürlich die Ressourcen extrem begrenzt sind. Zumal es keine gesetzliche Verpflichtung in Nordrhein-Westfalen für das Thema Informationssicherheit gibt, sodass die Kommunen da an dieser Stelle auch manchmal sehr bewusst sparen.
Mich würde interessieren, welchen Herausforderungen Sie in Ihrem Alltag als CISO einer Mittelstadt begegnen, Herr Reinartz. Wie viel Verständnis wird Ihnen für Themen der Informationssicherheit entgegengebracht und wo müssen Sie dicke Bretter bohren?
Das kommt immer drauf an. Also nach dem Ausfall der Südwestfalen-IT war mir sehr viel Positives entgegengeschlagen, also gerade auch aus den Behördenleitungen, die gesagt haben, ja, wir müssen was tun. Also insofern positiv das Verständnis dafür da ist. Interessant wird es natürlich dann, wenn wir in konkrete Umsetzungsmaßnahmen gehen, die dann auch Geld kosten oder auch möglicherweise auch die Bequemlichkeit einschränken. Dann wird es echt kompliziert. Und das wären dann auch oftmals die dicken Bretter, die man bohren muss.
Und haben Sie das Gefühl, also ist das wieder so ein bisschen abgeflaut, das Interesse oder die Wertschätzung, die Sie da bekommen haben inzwischen?
Ja, also die Wertschätzung für die Arbeit letztendlich, glaube ich, die ist immer in einem Grundniveau vorhanden. Aber wie gesagt, wenn dann halt so Einschläge sind und die sind dann vermeintlich regional in der Nähe, Südwestfalen-IT, dann hat man eine viel höhere Aufmerksamkeit und das geht auch manchmal dazu, dass vielleicht auch in der Politik eher überreagiert wird, also dass man wirklich über Aktionismus dann plötzlich verschiedene Maßnahmen versucht umzusetzen auf die Schnelle und das ist auch nicht so förderlich. Mir wäre eine nachhaltige Sicht auf die Informationssicherheit deutlich lieber und regional heißt ja im Internet eine Millisekunde.
Herr Stasch, ich habe Sie gerade ganz heftig nicken gesehen. Wie sehen Sie das? Wie ist der Blick auf die Kommunen? Ist Cybersicherheit wirklich bei allen in der Chefetage angekommen?
Nein. Ganz klares Nein. Wenn ich mir das jetzt bei unseren Kommunen anschaue, würde ich mal sagen, bei ungefähr 25% der Kommunen ist es angekommen. Die restlichen 75% betrachten das Thema eher noch als unter ferner Liefen. Wir sehen, genau wie Heino Reinartz eben gesagt hat, tatsächlich immer so Peaks, wenn es Einschläge gegeben hat, Witten, Anhalt-Bitterfeld oder Südwestfalen-IT, dann haben wir ein Zeitfenster, wo wir eine gewisse Aufmerksamkeit für dieses Thema erlangen und danach kommen wieder andere Themen in die Presse und dann ist das Thema Informationssicherheit sehr schnell wieder ad acta gelegt.
Ja, Sie haben den Fall Südwestfalen-IT gerade schon angesprochen. Nochmal kurze Rückblende. Oktober 2023 war das, ein Ransomware-Angriff auf diesen Dienstleister. Ergebnis in 72 Kommunen, insgesamt 20.000 Arbeitsplätze lahmgelegt, mit Folgen für etwa 1,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Kein Bürgergeld, kein Elterngeld mehr, Kfz-Zulassungen, Fehlanzeige, Bau- und Meldeämter nur eingeschränkt verfügbar. Herr Stasch, böse Frage an Sie. Haben Sie damals durchgeatmet und gedacht, gut, dass es Regio IT nicht getroffen hat?
Ich glaube, das denkt jeder in dieser Position, aber ich habe danach auch sehr viel die Frage gestellt bekommen, Herr Stasch, hätte uns das auch passieren können? Und die unschöne Antwort war an dieser Stelle, ja, das hätte uns genauso treffen können. Und da wir die Südwestfalen-IT beim Wiederaufbau auch begleitet haben, haben wir natürlich im Nachgang sehr schön mitgekriegt, was denn so ein Einschlag tatsächlich auch operativ für die Betroffenen bedeutet. Und das ist wirklich kein Spaß.
Wie ist das? Also man ist ja quasi an so einem Tatort in Anführungsstrichen. Wenn man das dann sieht, fasst einen das an, wenn man das Ausmaß sieht des Ganzen und das mit wieder aufbauen muss?
Definitiv. Das verändert einen sogar ganz groß. Als wir dort angekommen sind, fanden wir halt ein sehr wuseliges Büro vor, wo dann auch Mittagsessen serviert wurde, weil es darum ging, einen sehr langen Schichtbetrieb abzudecken. Weil die Kolleginnen und Kollegen, die haben dort Außerordentliches geleistet. Die hatten Arbeitstage von teilweise 18, 20 Stunden. Und man hat es nach einiger Zeit auch gemerkt, dass die körperlich am Ende waren. Und da habe ich für mich halt mitgenommen, ich möchte das tatsächlich in dieser Form nicht unbedingt erleben müssen. Und das hat bei mir halt auch eine intrinsische Motivation ausgelöst, nochmal deutlich besser zu werden. Jeder, der in so einem Vorfall mal drin war, und wir als Zert begleiten halt regelmäßig Vorfälle, der weiß, was das für ein Stresslevel ist, was das für die beteiligten Personen bedeutet. Und dazu kommen natürlich noch die Auswirkungen dann auf die Öffentlichkeit, wenn Daten nicht mehr zur Verfügung stehen, wenn Autos nicht angemeldet werden können, wenn man im Standesamt die Schwierigkeit hat, dass man keine Geburts- und Sterbeurkunden erfassen kann und man nachher auf einem Friedhof teilweise gar nicht weiß, wo kann ich denn tatsächlich nachher eine Beerdigung durchführen, weil die entsprechenden Daten nur in der IT vorliegen, wo das Grab jetzt noch frei wäre.
Warum hätte sie auch treffen können? Können Sie das kurz schildern? Also das ist ja keine Nachlässigkeit wahrscheinlich, ne, in dem Sinne.
Nein, das ist keine Nachlässigkeit, aber die Angreifer werden tatsächlich immer besser. Und wenn man sich die kommunale Infrastruktur anschaut, wird man sehr schnell feststellen, dass da noch ein gewisses Potenzial in Sachen Absicherung nach oben ist.
Was heißt das denn, Herr Stasch? Müssten die Kommunen sich dann ihre IT-Dienstleister sorgfältiger aussuchen oder muss das Zusammenspiel besser sein? Was muss jetzt passieren an der Stelle?
Ja, das mit dem Aussuchen ist so eine Sache. Meistens ist das ja eine Symbiose. Die Kommunen sind meistens Miteigentümer an den kommunalen IT-Dienstleistern, da die in der Regel als Zweckverbände, AÖRs oder wie in unserem Fall auch als GmbH organisiert sind, aber in kommunaler Trägerschaft. Aber da kommt natürlich dieses Zusammenspiel zustande, dass wenn den Kommunen das Thema Sicherheit nicht bewusst ist, also die Awareness nicht vorhanden ist, dann werden natürlich auch keine genauen Anforderungen für das Thema gestellt und man geht immer davon aus, der IT-Dienstleister betreibt ja eh schon sicher. Dass sich die Welt seit 2019 deutlich verändert hat, das sehen die wenigsten. Und wenn man jetzt in die Veröffentlichungen des BSI reinschaut, ist ja auch die klare Empfehlung, 20% des IT-Budgets für Informationssicherheit auszugeben. Das wird in den Kommunen aus meiner Sicht in keinster Weise erfüllt.
Herr Reinhardt, für Eschweiler. Eschweiler zählte ja nicht zu den betroffenen Kommunen von Südwestfalen IT. Welche Schlüsse ziehen Sie für sich aus diesem Vorfall? Wir haben jetzt schon gehört, Awareness muss weiter gesteigert werden. Das Budget sollte angepasst werden. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Von allem etwas. Also wir müssen das Budget anpassen. Wir müssen sicherlich auch die Awareness auf allen Ebenen stärken. Wir sind nicht direkt betroffen gewesen. Sehr wohl sind aber auch deutlich mehr als die eben genannten 76 Kommunen betroffen gewesen, weil auch viele Dienstleistungen mit im Grunde genommen ja auch Alarm gelegt waren. So hat, ich sag's mal, die Stadt Euskirchen zum Beispiel hat ihr Standesamtswesen nicht halten können oder nicht anbieten können. Und das sind natürlich dann auch bei diesen 76 eben genannten Kommunen wahrscheinlich noch nicht mitgezählt. Und was wir machen müssen, ist tatsächlich auch, dass wir unsere Hausaufgaben machen in den Städten, in den Gemeinden, dass wir auf allen Ebenen, wie gesagt, für Informationssicherheit nicht nur werben, sondern auch wirklich umsetzen. Dafür brauchen wir halt Mittel, finanzielle Mittel, aber wir brauchen auch starke kommunale Dienstleister, die das dann auch mittragen.
Mhm. Im Fall Südwestfalen IT hatten ja die Angreifer eine VPN-Schwachstelle wohl ausgenutzt. Ordnen Sie das mal für uns ein, Herr Stasch. Also müssen sich die Dienstleister deutlich besser absichern. Im Fall von Südwestfalen IT wurde ja dann im Nachhinein auf stärkere Segmentierung, Multifaktor-Authentifizierung, Virenschutz-Software gesetzt. Oder ist das eigentlich aussichtslos, dieser Kampf gegen die Angreifer? Sie haben ja eben schon gesagt, die werden immer besser.
Ja, das ist natürlich schon so ein Hase-und-Igel-Rennen. Aber wenn man nichts tut, wird man in jedem Fall verlieren. Und unser Ziel ist es, deutlich besser zu werden. Gerade das Thema Multifaktor-Authentisierung, das ist etwas, was im kommunalen Sektor noch nicht besonders ausgeprägt ist. Wir fordern das für alle externen Zugänge bei unseren Kunden ein und setzen das jetzt auch als Zwangsmaßnahme durch. Und genauso ist das Thema Passwortsicherheit und die ganzen anderen grundlegenden Dinge unbedingt umzusetzen. Nur dazu muss man natürlich auch Verständnis aufbringen. Wir haben beispielsweise jetzt ganz konkret auch die Situation bei einigen Kommunen, wo es um das Thema Passwortsicherheit geht. Und da sagt dann der Hauptverwaltungsbeamte, also Bürgermeisterin, Bürgermeister, nee, ich will nicht mehr als 6 Zeichen eingeben, weil das ist mir zu schwierig.
6-stellige Passwörter und solche Dinge. Herr Stasch, was erleben Sie denn so an, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kuriositäten bei den Kommunen, was das Thema angeht?
Ja, da hätte ich tatsächlich ein komplettes Gruselkabinett zu bieten von Windows 2003 Servern, die noch irgendwo stehen, weil dort eventuell Abrechnungsverfahren von kritischen Services drauflaufen, die nicht mehr abgelöst werden können, über Serverräume, die im Keller stehen, wo ein Schwerlastregal als Rack missbraucht wird und das Ganze auf einer Holzpalette steht, weil regelmäßig Hochwasser reinläuft, schwache Passwortlisten und. Also wir haben eine Situation, die ist an vielen Stellen wirklich, ich kann es nicht anders sagen, gruselig. Da fragt man sich tatsächlich, warum hat es diese Kommune noch nicht getroffen? Aber auf der anderen Seite, ich bin mir auch ziemlich sicher, es wird die irgendwann treffen. Das kann eigentlich nicht mehr lange dauern.
Und dabei sind die Konsequenzen ja so eindrücklich und weitreichend. Also wenn Hochzeiten nicht stattfinden können, Autos nicht zugelassen werden können, all diese Dienstleistungen nicht mehr gehen, das ist ja direkt am Menschen. Das heißt, eigentlich müsste ja ein gutes Interesse bestehen, hier zu kooperieren, hier die Awareness aufzubauen. Und wenn man auch weiß, wie lange die Zeit dauert, bis wieder der Betrieb aufgenommen werden kann. Bei Südwestfalen-IT war das ja, glaube ich, der Betrieb war 11 Monate im Krisenmodus. Warum dauert es hier so lange? Und wie kommt man dahin, hier schneller wieder handlungsfähig zu werden? Sowohl bei Dienstleister als auch bei Kommunen.
Also das dauert aus verschiedenen Gründen so lange, weil nach einem Cyberangriff hat man natürlich erstmal die Schwierigkeit herauszufinden, was hat der Angreifer gemacht, wie ist er reingekommen. Dann entsprechende Indikatoren zu identifizieren, woran man erkennen kann, dass ein Angreifer ein System übernommen hat. Anschließend steigt man in die Detailanalyse ein, alle Systeme auf diese Indikatoren hin zu überprüfen, ein Triage durchzuführen, welche Systeme sind befallen, welche sind vielleicht befallen, welche sind sauber. Und dann kommt erst die Phase des Wiederaufbaus. Und wenn man jetzt in die kommunalen Verfahren reinschaut, da werden in jeder Kommune sicherlich so um die 200 bis 300 verschiedene Fachverfahren sein, die Schnittstellen zu unterschiedlichen anderen Verfahren, unterschiedlichen externen Stellen haben, sodass das auch kein einfaches Aufbauen aus einer Datensicherung ist. Und wir haben es bei der Südwestfalen-IT tatsächlich sehr schön gesehen, bis die ersten Verfahren standen, das hat einige Monate gedauert und bis alles wieder lief, halt rund ein Jahr. Und das wird man großartig nicht beschleunigen können. Auch wenn wir an Lösungen arbeiten, wie man das gegebenenfalls schneller hinkriegt für so ein Disaster Recovery. Aber bei der Komplexität dieser Landschaft ist es eher aussichtslos.
Ich habe gehört von meinen Eltern da in der Gemeinde, dass da immer noch eine provisorische Webseite wohl online ist für die Bürgerdienstleistungen. Also ja, es scheint ja wirklich langwierig zu sein.
Das kann gut sein. Also ich weiß jetzt nicht, welche Kommune jetzt noch in dem Status ist, aber sicherlich ist es natürlich am Anfang immer auch schwierig, den Kontakt zu den Bürgern aufrechtzuerhalten, also gerade diesen ersten Notbetrieb wiederherzustellen. Das ist halt Teil des Disaster Recoveries dann natürlich auch, dass man erstmal informiert, auch natürlich dann versucht, ne, welche Notfälle müssen wir zuerst bedienen. Und der größte Punkt ist aber natürlich, das Ganze fängt eigentlich mit der Prävention an, dass ich halt heutzutage ja nicht mehr sagen kann, so nach dem Motto, ich tue alles dafür, dass ich nicht getroffen werde, sondern ich werde getroffen. Und die Gretchenfrage ist eigentlich, wie gut bin ich vorbereitet? Und diese Vorbereitung fängt halt schon an, dass ich halt nur die Daten tatsächlich auch habe, die ich haben darf. Da kommt auch der Datenschutz natürlich mit ins Spiel, dass ich halt auch meine Löschfristen einhalte, dass ich halt auch da zum Schutz des Bürgers nicht, ich sag jetzt mal, Datenschmodder ansammle, der dann auch mitgesichert werden muss. Und wenn wir dann auch nicht wirklich sauber zurückspielen können, weil halt bestimmte forensische Aspekte noch nicht abgedeckt sind, also dann dauert das ja auch nochmal Tage, wenn wir dann nachher zurückspielen. Und wenn wir das nicht geordnet und systematisch machen können, ist das Zeitverlust. Und den wollen wir natürlich verhindern.
Mhm. Herr Reinertz, Sie leiten das Kernteam Wahlen, das sich aus dem Büro der Bundeswahlleiterin, der Vertretung der Landeswahlleitung und der kommunalen Ebene zusammensetzt. Welche Bedrohungen sehen Sie für die Kommunen hinsichtlich der Wahl und wie begegnen Sie denen?
Ich möchte noch ergänzen, dass das BSI auch Teil des Kernteams ist.
Ja, ganz wichtig.
Das BSI hat auch tatsächlich vor, das Kernteam auch geleitet. Und ich habe das dann dankenswerterweise übernehmen können, weil auch versucht worden ist, also eine kommunale Sicht da reinzubringen und dass man auch aus Sicht der Bundesbehörden möglicherweise gar nicht genau weiß, wie die Prozesse in den Kommunen dann tatsächlich ablaufen. Und Gefährdungen sind natürlich dann vielfältig. Zum einen die schon genannten Gefährdungen für die IT-Systeme, aber ich gehe auch gerne auf die organisatorischen und prozessualen Gefährdungen ein. Der Fall in Berlin nach der Bundestagswahl hat ja auch gezeigt, dass es da nicht an der IT gelegen hat, dass nochmal nachgewählt werden musste. Mhm. Aber genau diese ganze Vielfalt von Prozessen und entsprechend dann auch technischen Unterstützungsleistungen, die gilt es halt sicherzustellen. Und Angriffe oder Störungen halt für die Bundestagswahl, ich glaube, da gibt es genug Player auf dem Markt, die da einfach Spaß dran haben, in Anführungsstrichen, ne, dass wir halt unsere Demokratie nicht ganz sattelfest hinbekommen. Das ist natürlich auch für jede Kommune eine Herausforderung. Und wir haben dann darüber hinaus natürlich auch noch sehr viele andere organisatorische Themen, auch personelle zu regeln. Also für die Bundestagswahl, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, brauchen wir 650.000 Wahlhelfende. Und die müssen den Prozess bestenfalls kennen. Und alles das, was natürlich irgendwo mit Qualifikationen zusammenhängt, die nicht vielleicht dann genau auf diesen Prozess abgestimmt ist, ist natürlich ein Risikopotenzial, was wir halt dann zudem noch mit abdecken müssen.
Sie haben innerhalb des Kernteams Wahlen mit das IT-Grundschutzprofil Schnellmeldung erstellt. Was hat es damit auf sich?
Die Ursprünge von diesem Grundschutzprofil Wahlen gehen auf 2019 Europawahl zurück. Da war es also, dass das Europäische Parlament auch gesagt hat, wir müssen unsere Wahlen absichern und hat dann darüber hinaus die Mitgliedsländer verpflichtet, bestimmte Schutzmaßnahmen zu erbringen. Es gab ein sogenanntes 18-Punkte-Papier seinerzeit von dem BSI mit der Bundeswahlleitung dann an die Kommunen verteilt. Dahinter verbargen sich in etwa 122 Maßnahmen, wenn wir das Grundschutzkompendium herangezogen haben. Und dann hat sich das über den Anforderungskatalog für die Bundestagswahlen dann weiterentwickelt. Und man hat einfach gesehen, diese geänderten Gefährdungslagen, die wir natürlich auch in den letzten Jahren hatten. Und auch, dass wir wirklich mehr von der Bundesverwaltung weg, also von der Sichtweise der Bundesverwaltung weggehen, in die kommunalen Prozesse. Deswegen ist es auch ganz wichtig für mich, dass in diesem Team auch wirklich kommunale Praktiker gemeinsam, wie gesagt, mit Landeswahlleitungen und mit der Bundeswahlleitung und mit dem BSI zusammenarbeiten, weil wir einfach unsere Prozesse untereinander besser auch abstimmen müssen.
Sie haben eben auch erwähnt, dass gerade die Prozesse auf kommunaler Ebene gar nicht bekannt waren zum Teil. Gibt es da auch Unterschiede oder wird das einheitlich und standardisiert durchgeführt?
Also ich glaube, seitens der Bundesebene oder von der Bundesebene bis auf Landesebene ist eine gute Kommunikation. Ich glaube, da sind die Prozesse auch bekannt. Aber alles, was dann dahinter kommt aus Sicht der Bundesverwaltung, ist dann halt Kommune. Und da, glaube ich, war es dann oftmals so, dass diese wirklichen tatsächlichen Abläufe gar nicht bekannt waren. Das fängt davon an, wie übermitteln wir die Schnellmeldungen. Es gibt halt verschiedene Wege, die zu übermitteln. Und diesen Weg der Übermittlung und die Absicherung dieser Informationen, das ist halt natürlich dann auch ein Prozess, der ist unterschiedlich in den Kommunen. Manche kleinere Kommunen, die machen es halt nicht per Telefon, sondern die haben wirklich nur einen Boten, der die Sachen abholt. Also wir haben ja auch Kommunalverwaltungen, wo 1200 Einwohner nur sind. Davon sind dann vielleicht 600 wahlberechtigt und haben dann 3 Wahllokale. Ne? Und dann hat man andere Sicherheitsvoraussetzungen. Aber wir haben natürlich auch große Städte dabei, kreisfreie Städte, die das dann auch intern nochmal regeln müssen. Und wie gesagt, wie halt dieser ganze Wahlabend gestaltet ist, das war schon der eine Punkt. Und das andere ist natürlich, wie die Vorbereitungen dazu laufen.
Herr Stasch, wie ist denn Ihr Blick aus Dienstleistersicht auf die Wahl?
Als kommunaler IT-Dienstleister sind wir in der Situation, dass wir eigentlich jedes Jahr irgendwelche Wahlen haben, die wir begleiten. Und von daher ist da schon ein sehr hoher Sicherheitsstandard gegeben. Aber nichtsdestotrotz betrachten wir natürlich auch die geänderte Bedrohungslage, weil ein Angriff auf eine Bundestagswahl oder auf die Ergebnispräsentation führt natürlich zu einer Destabilisierung der Demokratie. Und das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten.
Herr Stasch, Sie betreiben ja mit Ihrem Unternehmen ein eigenes Computer Emergency Response Team, ein sogenanntes CERT, und auch ein Security Operations Center, ein SOC, mit dem Sie die Infrastruktur der betreuten Kommunen überwachen. Sie haben ja gesagt, seit 2019 hat sich die Lage drastisch verändert. Welche konkreten Entwicklungen stellen Sie da mit Blick auf Cyberangriffe fest?
Also gerade aus Sicht des SOC stellen wir fest, dass sich die Qualität der Angriffe deutlich verändert. Ich will das mal an einem sehr einfachen Beispiel darstellen. Während wir früher Angriffe aus der ganzen Welt hatten, auch insbesondere aus den Ländern, die man immer so vermutet, sehen wir heute bei den konkreten Angriffen, die erste Hürde überwunden haben, ganz oft Adressen, die auf einen sehr nahen räumlichen Raum schließen lassen, sprich die Angreifer verändern ihre Angriffsmuster, um unterm Radar zu bleiben, weil sie dann möglichst räumlich schon nah an die Angriffsziele heranrücken und auch die Technologien werden deutlich besser. Gerade durch das Thema KI kriege ich natürlich heute als Angreifer ganz andere Möglichkeiten, einen qualifizierten Angriff zu etablieren, als es vor 1-2 Jahren noch der Fall war.
Ja, Sie haben das Thema KI gerade schon angesprochen, kommt man wahrscheinlich nicht drum rum. Können Sie das nochmal ein bisschen ausführen? Also wie können sich vor allem auch Ransomware-Gruppen oder andere Gruppen, wie können die sich das zunutze machen? Wie könnte sich das noch weiterentwickeln? Welche Ausmaße kann das annehmen aus Ihrer Sicht?
Und das ist eigentlich relativ einfach. Nehmen wir auch mal ein schönes Beispiel. Das BSI hat im aktuellen Jahresbericht herausgegeben, dass wir ungefähr 2400 neue Schwachstellen monatlich finden in Softwareprodukten. Und nehmen wir einfach mal das Beispiel ChatGPT. Im August war es mir noch möglich, bei ChatGPT mal die Anfrage einzugeben, liebes ChatGPT, gib mir mal einen Exploit-Code, also einen Angriffscode, der funktioniert, zur Schwachstelle XYZ. Daraufhin hat dann ChatGPT angefangen zu schreiben und hat mir den Quellcode geliefert. Jetzt, wenn ich das heute nochmal versuche, sagt ChatGPT, nee, es gibt moralische Bedenken und es liefert mir keine Ergebnisse. Die Angreifer nutzen aber natürlich nicht diese moralisch eingeschränkten Large Language Modelle, sondern gehen dann ins Darknet und dort gibt es die entsprechenden Angebote. Als Beispiel mal WarmGPT. Dort kann ich mir entsprechende Sachen kaufen und passenderweise heißt der Kaufen-Button bei WarmGPT im Darknet Become God.
Oh, weia.
Oh Gott. Wenn Sie das hören, Herr Reinertz, als Vertreter einer 60.000 Einwohnerstadt, was denken Sie? Worauf kommt es an, um Ihre Kommune besser vor solchen Angriffen zu schützen? Wie müssen Sie sich vorbereiten?
Also wir müssen uns auf jeden Fall damit beschäftigen. Das ist schon mal ganz wichtig. Und ich glaube, man sollte das Feld auch nicht, ich sag's mal, den Spezialisten allein überlassen. Wir müssen uns auch mit den, ich sag mal, mit den Politikern beschäftigen, ne? Unseren Ratsvertretern. Wir müssen letztendlich sensibilisieren für dieses Thema. Wir dürfen es nicht verteufeln, weil ChatGPT zum Beispiel, ne, wenn man das nimmt, es kommt oder kommt nicht. Also ich sag's mal, wir können es nicht verbieten, ja, Dienstanweisungen, weil dann wird es halt unter dem Radar genutzt und mir geht es halt auch darum, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir gute Wege finden, ne, wie wir das dann auch möglicherweise vorteilhaft einsetzen können. Aber auch genau diese Themen, wenn jetzt jemand eingibt in ChatGPT, machen wir mal einen Bescheid, Ordnungswidrigkeitenbescheid, dann kommt es immer noch auf die Fachkraft nachher an, ne, dass sie halt genau weiß, ne, ist das jetzt richtig oder ist das falsch. Und wir müssen natürlich auch schauen, was gibt es weitere Angriffsvektoren, also die Gefährdungslage, die sich dadurch ändert, müssen wir auch, ja, ich sage immer, ich bin immer ein großer Freund wirklich von nicht nur sensibilisieren, sondern auch wirklich Leute schulen, zielgruppengerecht, dass wir auch dann ja einen Umgang damit finden, um nicht halt einen Schaden dadurch zu erleiden.
Vielleicht wollen Sie beide noch einen Ausblick geben. Also zunächst mal Sie, Herr Stasch, was denken Sie, welche Hausaufgaben müssen die Kommunen in puncto Informationssicherheit dringend erledigen und wo müssen die IT-Dienstleister besser werden, damit sowas wie Südwestfalen IT in dem Ausmaß hoffentlich nicht nochmal passiert?
Also was ganz klar ist, das hat ja der Herr Reinertz auch schon gesagt, das Thema Sensibilisierung, gerade auch bei den Verantwortlichen, muss definitiv noch kommen. Wenn ich mir was wünschen würde, dann würde ich mir auch wünschen, dass eine NIS-2-Richtlinie verbindlich für Kommunen wäre. Weil aus meiner persönlichen Sichtweise ist das eine absolute Katastrophe, dass man den kommunalen Sektor komplett ausgenommen hat. Weil dort liegt das virtuelle Abbild von jeder Bürgerin und von jedem Bürger. Und das nicht gesetzlich gezwungen schützen zu müssen, finde ich schon grenzwertig, um das vorsichtig auszudrücken. Aber gerade auch die Kommunen und die kommunalen IT-Dienstleister müssen sich natürlich der Gefahr bewusst sein, dass sie jeden Tag Angriffen ausgesetzt sind und dass man im Prinzip nur die Möglichkeit hat, A, den Angriff zu verlangsamen, weil verhindern werde ich den nicht können, und natürlich versuchen, ihn zu detektieren, wenn der Angreifer dann in die Netze eingedrungen ist. Und das passiert nun mal auch täglich. Und auf der anderen Seite ist man auch gezwungen, sich mit der Situation auseinanderzusetzen, was ist denn, wenn es passiert ist. Man braucht ein vernünftiges Krisenszenario, angefangen von Notfallarbeitsplätzen, die man direkt hochfahren kann, einer komplett unabhängigen IT-Infrastruktur, Kommunikationsinfrastruktur und bei den Kommunen natürlich auch noch die Möglichkeit, einige Prozesse nachher mit Papier und Bleistift zu erfüllen und nicht mehr IT-gestützt.
War der Fall Südwestfalen IT da so ein Augenöffner, haben Sie das Gefühl? Oder?
Ja, wie gesagt, der Augenöffner war definitiv da, als der Vorfall passierte. Aber wenn ich mir das so anschaue, dann schließen sich die Augen inzwischen wieder sehr, weil das Thema ist jetzt über ein Jahr her und damit verliert es schon wieder an Bedeutung in den Köpfen vieler Verantwortlicher.
Mein Fazit ist vor allen Dingen, dass wir in Sachen Informationssicherheit nicht nur an die Technik denken, sondern tatsächlich an die Personen, alle Personen, die damit halt, beschäftigt sind. Auch die Bürger letztendlich, die davon abhängig sind, dass wir einen guten Job machen in den Verwaltungen. Und auch der Fachkräftemangel, der ist ein großes Problem für die Informationssicherheit, weil wenn das Fachamt nicht mehr sagen kann, wie sind meine Aufbewahrungsfristen oder wenn in dem Fachbereich die fachliche Kompetenz nicht mehr da ist, dann wird auch eine IT das nicht rausreißen können. Und diese Reflexe, dass die IT Aufbewahrungsfristen bestimmt, indem sie einfach alles wegspeichert, den müssen wir begegnen oder entgegnen. Und wir müssen dafür natürlich auch werben. Wir müssen aufklären und sicherlich auch dafür werben, dass wir für diese Aufklärung auch die entsprechenden personellen und organisatorischen Ressourcen dann auch bekommen.
An dieser Stelle herzlichen Dank, dass Sie Zeit hatten, heute mit uns zu sprechen. Herr Rainer Zestasch, wie schön, dass Sie da waren. Vielen Dank.
Vielen Dank auch von mir.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Und wie immer an dieser Stelle haben wir noch Zeit, einen Blick auf unseren Cybersnacks-Radar zu werfen. Unsere Gäste dürfen wie immer anfangen. Herr Rainer Zestasch, was haben Sie auf dem Cybersnacks-Radar?
Ich hätte jetzt tatsächlich auch die NIS2 angesprochen, weil du hast es eben angesprochen, Thomas, die NIS2-Richtlinie, dass sie nicht halt für Kommunen letztendlich umsetzbar gemacht wird, beziehungsweise verpflichtend umsetzbar, halte ich genau wie Thomas Tasch für schon grob fahrlässig. Ich bin auch kein Hauptverwaltungsbeamter, der das vielleicht anders entscheiden würde, so nach dem Motto, bin ich froh, dass mich das nicht betrifft, sondern wir haben jetzt weiteren Argumentationsbedarf. Und wir müssen jetzt aus Sicht der ISBs, der CISOs, der Datenschutzbeauftragten immer natürlich das Feld von hinten aufrollen. Und wir hatten schon auch die Hoffnung bei dem Thema NIS2, dass wir das bei der Umsetzung in nationales Recht, dass auch die Kommunen damit eingeschlossen sind. Und ich kann da wirklich für viele bekannte ISBs aus meinem Umfeld reden. Wir sind echt enttäuscht, dass es halt nicht so gekommen ist. Das sind aus meiner Sicht politische Entscheidungen und nicht wirklich sachgerechte. Und den Kommunen letztendlich, oder wenn den Kommunen gesagt wird, das können wir euch nicht zumuten, diese Dinge dann alle umzusetzen, dann finde ich das auch schon fast unverschämt.
Aus meiner Sicht ist natürlich auch die NIS2-Richtlinie ein sehr großer fehlender Baustein, weil gerade bei den Kommunen wäre es wichtig, dass man jetzt die gesetzlichen Regelungen für so etwas schafft, weil der kommunale Entscheidungsweg ja A, auch noch sehr lang ist und B, viele Kommunen auch 2-Jahrespläne bei den Haushalten haben. Das heißt, wenn jetzt etwas verpflichtend wird, dann reden wir vielleicht von 2026, 2027, bis die Umsetzung erfolgt. Und in dieser Zeit werden noch sehr, sehr viele Cyberangriffe erfolgreich verlaufen. Und das ist sicherlich nicht gut.
Tobi, was hast du mit auf dem Radar?
Ich habe einfach nochmal den Hinweis auf die Angebote des BSI, also zum Beispiel den Cyber-Risiko-Check, den auch Kommunen nutzen können. Die Internetadresse ist cyberrisikocheck.de. Oder auch unser Projekt Weg in die Basisabsicherung. Auch da gibt es wertvolle Infos auf der BSI-Webseite.
Und ich habe auf dem Radar eine weitere Publikation des BSI mit dem BBK, und zwar den Leitfaden für IT-Krisen bei Kommunen. Das heißt, hier ist ein neues Dokument entstanden, wo auch definitiv nochmal Unterstützung und Hilfe für Kommunen gegeben wird. Vielen Dank fürs Zuhören allen da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Für Feedback und Anmerkungen erreicht ihr uns gerne unter podcast@bsi.bund.de. Bis zum nächsten Mal. Bleibt cybersicher.